Alter Vogel, flieg. So heißt das Buch, das Bärbel Danneberg geschrieben hat. Es ist ein Tagebuch über ihre Tätigkeit als pflegende Tochter ihrer demenzkranken Mutter. Ich begrüße Bärbel Danneberg zu einem Gespräch bei Freak Radio.
Ja, schönen guten Tag.
Bärbel Danneberg, du hast vor einigen Jahren deine damals 90-jährige Mutter von Berlin nach Wien geholt, um sie zu pflegen. Du hast damals nicht genau gewusst, wie der gesundheitliche Zustand deiner Mutter war, weil sich der innerhalb kürzerer Zeit dramatisch verschlechtert hat. Du hast eine Mutter vorgefunden, die zum Teil nicht gewusst hat, wer du eigentlich bist. Wie war es, die Mutter in diesem Zustand zu pflegen?
Naja, ich kann sagen, das war ein Abenteuer, ein Abenteuer, was dann letztendlich mit ihrem Tod geendet hat, nach 4,5 Jahren. Es war eine für mich fremde Mutter, weil ich hatte sie über 30 Jahre nicht näher gesehen, weil sie in Berlin gewohnt hat. Ich habe sie immer nur, wenn ich sie besucht habe, gesehen. Ja, und die Mutter, die ist dann gekommen, ziemlich verwirrt. Ich nehme an, dass durch den Ortswechsel sie nochmal irgendwie einen Schub bekommen hat in ihre Demenzkrankheit. Wir haben uns dann im Laufe des Alltags und im Laufe der Pflege irgendwie sehr, sehr angenähert und uns auf ganz andere Weise kennengelernt.
Ich lese einen Absatz aus deinem Buch. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass meine Mutter Alzheimer hat. Davon hatte uns niemand etwas gesagt. Seit 30 Jahren lebe ich in einem anderen Land und habe meine Mutter nur in den Sommerferien gesehen, die sie oft bei uns im Bauernhaus verbrachte. Oder wenn wir meine Schwägerin und meinen Bruder bei der Betreuung in Berlin für kurze Zeit unterstützt haben. Meine Mutter war zwar vergesslich und hatte immer einen passenden Spruch parat. Aber Alzheimer? Oder ist es eine Altersdemenz? Ich kenne mich damit nicht aus. Nun lebt eine fremde Frau bei uns. Sie, meine Mutter. Wie bist du damit umgegangen? War es für dich schwer, dass sie dich phasenweise nicht wiedererkannt hat oder dass sie dich mit sie angeredet hat?
Also zunächst bin ich ja mal überhaupt nicht damit umgegangen, ja, sondern ich war erst mal erschrocken, was da überhaupt passiert, was mit dieser Frau da ist. Das habe ich ja gar nicht realisiert. Und wenn man so unbedarft in so eine Pflegesituation hineinschlittert, dann versucht man natürlich, sich zu informieren. Ja. Also bei mir war das insofern relativ einfach, in Anführungszeichen, dass meine Mutter in der ersten Nacht mal gestürzt ist und sie musste ins Spital. Und dann habe ich gemerkt, als sie unterschreiben sollte für einen medizinischen Eingriff, dass sie das gar nicht kann. Und da bin ich dann mal so drauf gekommen, also was mit ihr los ist. Ne. Das war also gleich am dritten Tag, als sie bei uns gewohnt hat. Ne? Ja, und ich habe mich dann natürlich informiert über die Krankheit und ich muss sagen, also das ist jetzt schon ein Weilchen her, aber es hat sehr wenig Informationen für mich damals gegeben. Also ich habe dann im Internet recherchiert, was ist da los und wo kriegt man Hilfe her. Das ist, glaube ich, heute mittlerweile etwas besser, die Informationen. Ne? Und ich habe dann gemerkt, also mit meiner Mutter stimmt was nicht und war dann auch bei einem Psychologen und habe sie untersuchen lassen und da ist eine hochgradige Demenz festgestellt worden. Ja, das war natürlich schwierig, wenn sie mich angeschaut hat mit ihren großen Augen, so nicht verstehend und sagt, wer sind Sie denn? Das ist aber nett, dass Sie mir den Tee hinstellen. Also das war für mich schon ein Schock am Anfang. Und ich habe aber dann gemerkt, wenn ich auf sie zugegangen bin und sie umarmt habe und ihre Hand gehalten hat, dass sie dann relativ schnell wieder Kontakt gehabt hat zu mir, ja. Also ich glaube, dieser körperliche Kontakt ist ganz wichtig, um auch etwas zu öffnen, um ihr auch die Angst zu nehmen. Man muss bedenken, sie ist von Berlin mit 90 Jahren nach Wien gekommen, hat eine fremde Wohnung, fremde Menschen, fremde Gerüche, eine fremde Sprache, also einen fremden Dialekt vorgefunden. Und das tut natürlich etwas im Kopf von so einer alten Frau. Ne?
Die Nächte sind schrecklich, schreibst du in deinem Buch. Die Nächte sind schrecklich. Ich liege manchmal stundenlang wach, habe Schmerzen im Bein. Meine Hüfte macht mir seit einiger Zeit zu schaffen. Ich sinniere über meine Mutter und ihren seelischen Zustand. Sie ist faktisch nicht mehr zurechnungsfähig. Jeden Tag die gleiche Frage, wo sie denn schlafen soll. Sie weiß nicht, wo sie ist, weiß nicht, wer ich bin. Eine Betreuerin, sagt sie. Sie redet mich mit Sie an. Das ist aber nett von Ihnen, lächelt sie höflich, wenn ich ihr das Essen hinstelle. Kettet sich aber an mich wie ein Wachhund und verdreht die Augen, wenn Julius, mein Mann, sich um sie kümmern möchte. Dann fängt sie an zu zittern. Und wenn sie mal eine Viertelstunde unbeachtet in ihrem Sessel sitzt und ich komme dazu, klagt sie, sie haben mich wieder hier abgestellt. Du warst, bevor du deine Mutter zu dir genommen hast, Journalistin, bist in Pension gegangen. Dann hat dich dein Bruder gebeten, die Betreuung der Mutter zu übernehmen. Und plötzlich warst du zu Hause, die ganze Zeit zu Hause, hast dich eigentlich nicht mehr fortbewegen können, weil du Angst um deine Mutter gehabt hast, dass sie fällt. Das war ein ziemlich krasser Übergang damals.
Ja, also es war so, gebeten hat mich mein Bruder ehrlich gesagt nicht, sondern er hat mich vor die Tatsache gestellt, er kann sich nicht mehr in Berlin um meine Mutter kümmern und jetzt bist du dran, du bist in Pension. Und wir haben dann überlegt, mein Mann und ich, in der Stelle, die du vorgelesen hast, hört sich das so an, wenn meine Mutter zittert, als ob sie Angst vor ihm gehabt hat. Aber so war das nicht von meinem Mann, ja. Sondern sie haben ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut, ja. Aber mein Mann hat gesagt, weißt du was, wir hatten doch immer irgendwie vor, wenn wir mal in Pension sind, dass wir irgend so ein Sozialprojekt irgendwie machen und dann schauen wir mal, dann ist einfach die Mutter unser Sozialprojekt. Also es war sein Vorschlag, sie nach Wien zu holen. Und da bin ich sehr dankbar dafür, weil ich glaube, von selber hätte ich das nicht gewagt, ihm vorzuschlagen. Und ich weiß ja auch, welche Belastung das für eine Beziehung ist, wenn man eine demenzkranke Person eng in der Wohnung jeden Tag, jede Nacht betreut. Und so ist es dann eigentlich gekommen, dass wir dann gesagt haben, na gut, dann stürzen wir uns hinein in dieses Abenteuer. Obwohl wir damals nicht gewusst haben, dass sie demenzkrank ist. Wir haben gedacht, sie ist eine friedliche, ruhige Frau, die den ganzen Tag in ihrem Sesselchen sitzt und dankbar ist, wenn man ihr einen Tee hinstellt, die noch Kreuzworträtsel löst, oder das hatte sie damals noch können. Aber es war dann natürlich ganz, ganz anders. Ganz anders.
Es hätte natürlich auch die Möglichkeit gegeben, die Mutter in ein Heim zu geben. Oder in ein Heim abzuschieben, je nachdem, wie man das ausdrückt. Ihr habt euch für die Pflege zu Hause entschieden, auch aus einem Gedanken der Solidarität heraus. Was hat dich und was hat deinen Mann dazu bewogen, viel Zeit für die Pflege zu verbringen? Also dieser Gedanke, Schwächeren zu helfen?
Naja, es war schon auch so ein... Es ist ja nicht so unmittelbar passiert, ja, dass man sagt, naja, aus Dankbarkeit pflege ich meine Mutter oder so. So war es ja nicht, sondern das war eher so ein Entschluss. Es gibt keine andere Alternative, weil meine Verwandten sich in Berlin nicht um eine Betreuungseinrichtung überhaupt erkundigt haben oder so, ja, oder geschaut haben, was sind gute Betreuungseinrichtungen. Wenn ich heute rückblickend denke, wäre es wahrscheinlich gescheiter gewesen, sie in einem guten Heim rechtzeitig zu übergeben, ja. Also das wäre, glaube ich, die gescheitere Variante gewesen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir sehr viel gelernt in dieser Betreuungssituation, ja. Und meine Mutter hat, glaube ich, auch sehr viel gelernt. Eventuell hat das auch ihr Leben ein bisschen verlängert, ja. Das kann sein, weiß ich nicht, das ist hypothetisch gesagt. Im Laufe der Zeit, also im Laufe der Pflege, habe ich irgendwie wirklich eine Dankbarkeit ihr gegenüber entwickelt, weil ich muss sagen, ich bin noch ein Kriegskind. Ich bin im Krieg geboren und meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie mit mir über brennenden Asphalt in Berlin gerannt ist, hochschwanger und nicht gewusst hat, wie sie ins Spital kommt und so. Und das habe ich dann irgendwo realisiert, als ich mal ihre Zehennägel geschnitten habe, ja. Da hat mir so gegraust davor, aber dann ist mir der Gedanke gekommen, das sind die Füße, mit denen sie mit mir schwanger in Berlin geschaut hat, über brennenden Asphalt in ein Spital zu kommen. Und da habe ich schon so etwas wie Dankbarkeit oder auch eine bestimmte Ehrfurcht vor ihrem Leben, ja, was sie eigentlich geleistet hat, 4 Kinder durch einen Krieg zu bringen. Der Mann war, was ich wo, hat man nicht gewusst, ob der wieder zurückkommt. Also insofern war das schon so, ja, Dankbarkeit oder so.
Du beschreibst in dem Buch, du zitierst aus den Briefen deiner Mutter an deinen Vater, der im Internierungslager war.
mein Vater war in Italien eingerückt und er hat uns als Kindern immer sehr oft erzählt, wie schrecklich das dort war oder so, ja. Aber nach dem Krieg sind alle deutschen Soldaten, mein Vater war kein hohes Tier, der war einfach ein Soldat, ja. Die sind alle in ein Internierungslager gekommen, wo erstmal alle Soldaten untersucht worden sind, ob die Nazis waren oder nicht.
War die Auseinandersetzung mit deiner Mutter, wie du sie gepflegt hast, auch ein Anlass, die alten Briefe wieder zu lesen oder dich einfach in die Zeit hineinzuversetzen, wo deine Mutter jung war, wo sie euch auf die Welt gebracht hat, aufgezogen hat? Oder hast du dich vorher schon damit auseinandergesetzt?
Nein, überhaupt nicht, sondern mit meiner Mutter ist auch ein Paket mitgeliefert worden. Da sind Briefe von meinem Vater und von meiner Mutter drin, ja, noch in Kurrentschrift. Und ich habe mir das gar nicht angeschaut, weil Kurrentschrift kann ich nicht lesen, aber ich habe es dann mir mühsam angeeignet. Und das sind Feldpostbriefe von meinem Vater an meine Mutter und meine Mutter, die ihm geantwortet hat, ne. Und dadurch, dass meine Mutter für mich ja eine relativ fremde Frau war, habe ich versucht, über diese Briefe sie mir näher heranzuholen, ja, und sie wieder mir vertrauter zu machen. Und da sind mir sehr viele Dinge aus der Kindheit eingefallen, die ich dann eben auch in diesem Tagebuch immer wieder zwischendurch einstreue, ja. Also zum Beispiel, meine Mutter schreibt, wie viel Lebensmittelmarken sie hat und wie viel Lebensmittel, wie viel Brot sie dafür bekommt und wie sie das aufteilt und so weiter. Und einen Brief ist mir irgendwie sehr nahe gegangen, wo mein Vater schreibt, liebes Frauchen, du wiegst nur noch, ich glaube, 40 Kilo oder so, ja. Und ich hoffe, du überstehst das oder so, ja. Und da habe ich erstmal gemerkt, was diese Generation eigentlich durchgemacht hat. Ne?
Es hat natürlich Situationen gegeben, oder oft Situationen gegeben, die euch beide überlastet haben, wo du ungeduldig mit deiner Mutter warst und wo du dann selber oft schockiert oder erschüttert warst über deine eigenen Reaktionen. Ich lese ein Beispiel von diesen Reaktionen jetzt vor. Das dürfte nicht vorkommen, dass mich Mutter dermaßen nervt und ich ungerecht werde zu ihr. Gestern war sie den ganzen Tag zu Hause und unzufrieden und grantig. Dann hat sie sich dermaßen doof bei manchen Dingen angestellt, dass es schon fast an Provokation grenzt. Etwa als ich ihr sagte, sie solle mit ihrem Hintern weiter hinauf auf den Sessel rutschen. So hat sie gefragt und ist prompt nach unten gerutscht, als wollte sie mich pflanzen. Ich meinte, jetzt stell dich doch nicht so doof an, du bist doch nicht dumm, aber du tust manchmal so. Da hat sie mich wieder mit diesem traurigen Blick angeschaut, dass ich mich geschämt habe. So etwas sagt man zu keinem Menschen, der sein Gedächtnis streckenweise verloren hat. Ich habe mich entschuldigt und sie in die Arme genommen. Meine liebe, alte, arme Mama, es tut mir so leid. Wie oft hat es solche Situationen gegeben, dass du aggressiv auf sie reagiert hast oder dass du dich geärgert hast und es ihr gezeigt hast und dann bereut hast?
Naja, am Anfang etwas öfter, aber ich hoffe im Nachhinein nicht allzu oft. Mir war es wichtig, auch dieses Thema zur Sprache zu bringen, weil Aggression in Betreuungssituationen ja relativ oft auch vorkommt, ja, und das anzusprechen. Und ich habe gemerkt, dass man sich davor schützen kann, ja. Also so, wie das oft bei Kindern auch ist, ja, dann, also ich habe mich dann einfach rumgedreht und habe dreimal Luft geholt und dann habe ich mich wieder ihr zugewendet und dann ist es gegangen. Und dadurch, dass meine Mutter eine ziemlich friedliche oder verträgliche Frau war, ist meine Geduld auch nicht überstrapaziert worden. Sie hat immer sehr dankbar dann reagiert, wenn sie Zuwendung bekommen hat oder so, ne? Aber es ist natürlich schon so, wenn man keine Nacht richtig durchschläft, immer nur mit Unterbrechungen und schaut, ob sie noch im Bett liegt oder ob irgendwas passiert ist, dass die Nerven teilweise ziemlich blank liegen. Und wenn dann so Sachen wie, was ich einmal hat sie mir das Essen ins Gesicht gespuckt oder so, ja, wenn so Sachen passieren, da muss man schon irgendwie sehr an sich halten, um nicht die Nerven zu verlieren.
Du hast nach einer gewissen Zeit dann Unterstützung von außen gesucht und hast sie zuerst einen Tag in der Woche und dann später zwei beziehungsweise drei Tage in ein Tageszentrum für demenzkranke Menschen bringen können. Wie wichtig war das, dass du Luft gehabt hast, deine eigenen Sachen zu machen?
Also dieser Schritt, sie in eine Tagesbetreuung zu geben, war ein riesengroßer Schritt der Erleichterung für alle Seiten und für meine Mutter eine große Bereicherung. Ich muss sagen, diese Tagesbetreuung war auch hervorragend. Das war in der Oberzellergasse von der Caritas Socialis. Also ich habe sie mal für einen Tag angemeldet und sie hat sich da auch relativ wohl gefühlt gleich. Sie hat da am Tisch Kartoffeln geschält und Äpfel geschält und sie haben dort selber gekocht, das Essen dann auch gegessen und so. Und dieser Leiter dort hat gesagt, wissen Sie was, ich glaube, Ihre Mutter sollte öfter kommen, ja. Und es ist dann letztlich so ausgegangen, dass sie dreimal in der Woche dort war, tagsüber. Leider habe ich das viel zu spät entdeckt, diese Betreuungsmöglichkeit. Also sie hat mir Luft geschafft. Also ich hatte vorher schon mal eine Stundenbetreuung vom Fonds Soziales Wien, ja. Also das ist so ein Besuchsdienst, ne. Aber das hat gerade mal ausgereicht, dass ich einkaufen gehe und dann wieder nach Hause komme, ne. Aber dort haben sie mit den alten Leuten wirklich tolle Sachen gemacht, ja. Sie haben, was ich, Fasching gefeiert oder der Kindergarten nebenan ist gekommen und hat mit den Alten irgendwie kommuniziert und Faschingsfeste und Grillfeste im Garten und so. Also ich muss sagen, meine Mutter hat sehr profitiert davon. Und sie haben einen Bring- und Abholdienst gehabt, ne? Zwischen 3 und 4 ist sie zurückgekommen. Wenn meine Mutter aus dem Auto gestiegen ist, hat sie mich angeschaut, ganz groß, und hat gesagt, wo kommst du denn her? So eine Überraschung. So toll, dass wir uns hier sehen, ja. Also, und das war für mich immer irgendwo total toll, ja. Erstmal, dass sie mich erkennt. Also, manchmal hat sie mich auch nicht erkannt, das muss ich sagen. Aber dass sie mich erkennt und sich freut und dass sie fröhlich nach Hause kommt. Und das war für mich ein Beweis, dass es ihr da sehr, sehr gut geht.
Kann man Alzheimer aufhalten, indem man eine sehr gute Betreuung für die Demenzkranken aufstellt?
Also ich weiß nicht, wie das medizinisch ist, aber ich glaube, man kann sehr viel Verständnis für Personen in dieser Situation aufbringen und kann dadurch das Leben erträglicher für alle machen, ja. Ob man es aufhalten kann. Also wir haben so verschiedene, in Anführungszeichen, Experimente gemacht, ja, mit meiner Mutter. Mein Mann war Pädagoge und war natürlich sehr interessiert dran, wie so ein Mensch dann überhaupt im Alltag sich zurechtfindet, ne? Und wir haben gemerkt, dass bestimmte Lebensäußerungen von außen oder bestimmte Widersprüche, mit denen wir sie konfrontiert haben, dass sie wieder zurückholte, ein bisschen von dieser Vergessenheit, in der sie teilweise war, ja. Also es gibt da eine Situation, die habe ich auch in dem Buch beschrieben, wo mein Mann so lästig war. Er hat ihren Krückstock genommen und hat sie dann immer da gekitzelt am Hals. Und sie hat dann gesagt, lass das und geh weg und hat ihn beschimpft und ich hau dir eine runter und so. Dann hat er gesagt, ja, hau mir doch eine runter und hat die Brille abgesetzt. Ja.
Ich wollte dich eigentlich bitten, diese Stelle vorzulesen.
Ah ja, kann ich natürlich machen, ja. Nachmittags ist Mutter meist ungehalten, unwirsch, rennt wie eine Diesellok in der Wohnung hin und her. Dann nimmt Julius ihren Stock und kitzelt sie am Hals. Na, du alte Schabracke, was ist los, ärgert er sie, und sie wird fuchsteufelswild. Lass das, sagt sie, geh weg, hau ab. Dann fallen ihr alle möglichen erfundenen Schimpfworte ein. Du Arschloch, kommt plötzlich klar formuliert. Sie fletscht die Zähne. Ich hau dir eine runter. Komm du mir mal nach Hause. Und Julius stichelt sie, setzt die Brille ab. Na, hau doch hin, traust dich nicht. Und sie, du wirst dich wundern. So geht das zwischen den beiden ein Weilchen hin und her. Mein Mann wird immer lästiger und sie wird immer wütender. Sie fletscht die Zähne, zieht an ihrem Krückstock. Meiner, sagt sie, gib her. Er lässt aber nicht los und sie droht ihm mit der Faust. Du alter Scheuersack, schimpft sie, das sag ich meiner Mutter, gleich hau ich dir eine runter. Er nimmt die Brille ab und sagt, na hau mich doch. Und sie macht Anstalten, es zu tun, es wird aber nur ein Streicheln. Und er jammert, au, 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 und sie schaut triumphierend zu ihm auf. Schließlich turtelt mein Mann mit ihr, deutet Küsschen an, gibt ihr den Stock und Mutter fängt herzlich zu lachen an. Na mein Kleiner, sagt sie, wir verstehen uns doch. Dann erhebt sie sich mühsam und wankt auf ihn zu. Er nimmt sie in die Arme, wiegt sie sanft ein wenig hin und her und sieht, die kleine zerbrechliche Frau schmiegt sich an den großen, fülligen Mann. Ein solcher Abend verspricht Ausgeglichenheit und Heiterkeit für uns alle.
Deine Mutter hat sich ein bisschen in deinen Mann verliebt.
Ja, heftig.
Sie nicht hat, glaub, ein bisschen.
Nein, sie hat, glaube ich, geglaubt, das ist ihr verstorbener Mann, ja.
Aber zum Teil hat sie ja auch schon realisiert, das ist dein Mann, oder?
Ja,
war
ja.
Sie dann auf dich eifersüchtig?
Mag schon sein, weiß ich nicht. Also ich muss dazu sagen, mein Mann hat sich sehr um meine Mutter gekümmert, indem er stundenlang mit ihr im Auto spazieren gefahren ist, sie ins Kaffeehaus ausgeführt hat und so. Also da ist schon eine ziemliche Nähe entstanden, ne? Ja, da gibt es schon so Situationen, wo sie dann sehr sehr nah zu ihm war.
Hat sie ihre eigene Erotik wiederentdeckt, indem sie sich zu einem Mann hingezogen gefühlt hat?
Ich glaube schon, weil meine Mutter, ich muss dazu sagen, sie war eine sehr prüde Frau. Ja. Also sie hat zwar 4 Kinder bekommen, aber irgendwann hat sie mal, da war ich noch ganz klein, hat sie gesagt, ich habe meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Und sie hat sich auch nur im Dunkeln ausgezogen, im Schlafzimmer, habe ich als Kind in Erinnerung. Ja. Also sie war wahrscheinlich sehr sexualfeindlich, oder wollen wir sagen, das war kein Thema für sie. Also ich glaube, Sexualität war eine Last für sie und ich glaube, mein Vater hat auch darunter gelitten. Ne? Und ich glaube, im Alter, das sagt mir oft, dass dann also im hohen Alter so Dinge, die nicht ausgelebt worden sind, dann zum Vorschein kommen. Ne? Ob das jetzt Aggression ist oder eben Übergriffigkeit gegenüber Pflegepersonen, auf den Hintern klatschen oder so. Ne? Das beschreibt auch die Naomi Feil in ihrem Buch sehr gut. Und ich habe dieses Beispiel mit dem Krückstock eigentlich gewählt, weil ich vorher das Buch von der Naomi Feil gelesen habe. Und sie rät, man soll ja nicht widersprechen und die Leute ja in ihrer Meinung bestärken, auch wenn das vielleicht nicht gerade richtig ist, was sie sagen oder so. Und ich habe aber andere Erfahrungen gemacht, ja, dass gerade dieses Widersprechen oder Provozieren, ja, dass es eine Möglichkeit sein kann, an eine bestimmte Lebendigkeit anzudocken.
Dein Mann hat mit deiner Mutter auch Dinge gemacht, die sie nie in ihrem Leben vorher gemacht hat, nämlich in einem Teich zu schwimmen.
Ja.
Oder ihr seid miteinander in die Sauna gegangen.
Ja, das waren die Vorschläge meines Mannes. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Er hat dann gesagt, na, nehmen wir die Mutter doch mal mit in die Sauna. Ne? Und jedenfalls, sie ist dann mitgekommen, ist da gesessen, nackt in der Sauna und hat die Luft angegriffen und hat gesagt, das ist aber heiß hier drinnen. Und mein Mann ist da hinten oben gesessen auf der Bank und hat sich umgedreht und hat gesagt, na, sowas sieht man ja nicht alle Tage. Ja? Also das war für sie irgendwo sehr überraschend und die Sauna hat ihr, glaube ich, gut getan. Knallrote Bäckchen hat sie bekommen und dann anschließend haben wir ein Gläschen Wein getrunken und dann habe ich sie ins Bett gebracht und sie war pudelwohl zufrieden.
Sie war sehr prüde, hast du gesagt, aber den Schritt in die Sauna hat sie problemlos gemacht?
Ja, das hat mich auch gewundert. Das hat mich sehr gewundert, ja, dass sie, also vielleicht verliert man auch im hohen Alter diese Scham oder so, ja, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Oder vielleicht ist es auch Ausdruck eines großen Vertrauens oder so, dass sie uns gekannt hat, ich kann es nicht beantworten. Aber offensichtlich hat ihr das getaugt.
Sie wollte deinen Mann, also zumindest scherzhaft, auch immer wieder in ihr Bett ziehen?
Eine Situation, die ich auch in dem Buch beschreibe, ist, dass wir ihr Gute Nacht gesagt haben und sie schaut meinen Mann an und sagt, kommst du mit in mein Bett? Und er hat dann gesagt, so, naja, was willst du denn machen da mit mir? Und sie hat dann gesagt, ich weiß nicht, wie sie es gemeint hat, sie hat gesagt, na, ich würde schauen, dass sich mit der Zeit alles verflüssigt. Ich dachte, na Mutti, also bitte, das ist mein Mann, ja, mach mich nicht eifersüchtig. Und dann ist er halt so, ach du entschuldige bitte oder so, ja. Also es war irgendwie sehr lustig, aber ich glaube schon, dass da irgendwie auch so eine bestimmte Erotik oder was mitgespielt hat von ihrer Seite aus. Ne?
Deine Enkel waren auch sehr süß zur Uromi. Wie sind deine Enkel mit der zum Teil vergesslichen Uromi umgegangen?
Die haben das ganz toll gemacht. Die haben das super gemacht. Also sie haben immer wieder probiert, mit ihr irgendwas zu machen. Ja, also zum Beispiel malen oder die komischsten Sachen. Ja, also die Katharina, mein jüngeres Enkelkind, hat sich dann hingesetzt und hat dann so wie ein Affe gemacht und so sich unter den Achseln gekratzt und dann gepfiept und so weiter. Ja, und dann hat meine Mutter meist lachen müssen. Ja, also ihre Urenkel haben sehr viel gelernt von der Situation. Sie haben gelernt, dass man keine Angst vor alten Menschen haben muss, auch wenn sie dann manchmal unwirsch sind oder so. Also die Urenkel haben dann in diesen Momenten, wo meine Mutter sehr unwirsch geworden ist, haben sie alles Mögliche probiert, sie wieder zum Lachen zu bringen, haben sich versteckt oder haben dann ihre Puppe genommen und haben irgendwelche Faxen mit ihr gemacht oder so, ja. Und meist ist es den Kindern gelungen, sie aus dieser Trübsal ein bisschen herauszuholen.
Eure Betreuungssituation war eigentlich die beste, die man sich vorstellen kann. Es hat viele Generationen gegeben, die zusammengearbeitet haben. Ihr habt in Wien eine Wohnung und ein Haus im Waldviertel, wo ihr die Wochenenden verbracht habt und den Sommer.
Ja, die beste Betreuungssituation, das wage ich nicht zu sagen, ob das so war. Ja. Aber wir haben natürlich bestimmte Voraussetzungen gehabt, die meisten Menschen nicht haben. Ich war in Pension und habe eine relativ gute Pension bekommen als Journalistin. Mein Mann war noch berufstätig. Dann haben wir eine große Wohnung gehabt, wo auch ein Lift war, also der auch behindertengerecht war, wo die Mutter halt reingepasst hat, auch mit ihrem Rollstuhl später. Dann haben wir einen Familienverband gehabt, der sich nicht gestritten hat, ja, der zusammengehalten hat. Und eben, wir haben keine finanziellen Sorgen gehabt und genug Platz, ja. Das sind mal die Voraussetzungen, so etwas überhaupt zu machen. Und das sind die wenigsten Menschen, die dazu in der Lage sind, weil einfach die Voraussetzungen dafür nicht vorhanden sind.
Und trotzdem, trotz dieser sehr guten Bedingungen, seid ihr an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen. Und am Ende der 4 Jahre war es nicht mehr möglich, sie zu Hause zu pflegen, und ihr habt sie dann in ein Pflegeheim gegeben.
Ja, das war so. Also ich hatte eigentlich den Vorsatz, meine Mutter bis zu ihrem Ende zu betreuen. Oder wir, mein Mann und ich, hatten den Vorsatz, ne? Und dann, manchmal passieren Sachen im Leben, mit denen man nicht rechnet. Also mein Mann ist sehr plötzlich sehr schwer krank geworden. Innerhalb ganz kurzer Zeit haben wir gesagt, das geht so nicht. Wir müssen uns eine Betreuungssituation suchen. Ich hatte sie vorher schon in einem Pflegeheim angemeldet, vorsichtshalber. Wir wollten nach Leipzig fahren zur Buchmesse, weil mein Mann gerade sein Buch da vorgestellt hat, und ihm ist aber schon sehr, sehr schlecht gegangen. Und bevor wir weggefahren sind, hat der Mann gesagt, ruf doch mal in dem Pflegeheim an. Und die haben zu mir gesagt, wissen Sie, Sie haben Glück, da ist gerade ein Bett frei geworden. Und wir haben sie dann am nächsten Tag dahin gebracht, bevor wir nach Leipzig gefahren sind. Und sie hat dieses Pflegeheim gerade mal 8 Wochen erlebt. Und mein Mann ist nach 4 Wochen gestorben.
Von dieser Erfahrung, die du gemacht hast in diesen 4 Jahren, was sind deine politischen Forderungen? Was kann besser gemacht werden? Wo brauchen die Familien, die ihre Angehörigen selber pflegen, mehr Unterstützung durch die Gesellschaft?
Naja, ich glaube, mehr Aufmerksamkeit, mehr Hinschauen, mehr Geld, mehr Ressourcen, mehr Personal. Also es ist ein ständiges Mehr, Mehr, Mehr. Ja, es ist einfach zu wenig an Hilfen da. Eine Gesellschaft, die so reich ist wie unsere und die dann teilweise ihre alten Leute nach Ungarn in Pflegeheime schicken können, weil sich das hier manche nicht leisten können. Das ist ein Armutszeugnis. Ich verlange gescheite Einrichtungen, wo das Personal nicht ständig unter Zeitmangel und Stress und Überbelastung leidet. Ein Pflegepersonal, was gut bezahlt ist, ja, was auch diesen Job, den sie machen, dieser Anstrengung adäquat ist. Wieso soll ein Automechaniker mehr Stundenlohn bekommen als eine Altenbetreuerin, die auch Menschen repariert, sag ich mal in Anführungszeichen. Ne? Es braucht einfach ein gesellschaftliches Umdenken, dass wir alle mal in diese Situation wahrscheinlich kommen und dass man nicht davon ausgehen kann, dass es da Töchter gibt, die einen dann pflegen. Es ist einfach ein gesellschaftlicher Umbruch notwendig. In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben und wie lebenswert ist die Gesellschaft, die wir uns selber schaffen? Wir schaffen es uns ja selber. Ne? Das ist ja nicht irgendwie von oben gemacht.
Du hast während der Pflege bereits Kolumnen über die Pflege für den Augustin geschrieben. Wie wichtig war es dir, die Reflexionen über deinen Pflegealltag zu veröffentlichen, selber niederzuschreiben und publik zu machen?
Tja, das ist zufällig entstanden, dass ich gefragt worden bin vom Augustin, ob ich da nicht so eine Fortsetzungsserie schreibe. Tagebuchaufzeichnungen habe ich ja vorher schon die ganze Zeit gemacht, aber nicht, um sie zu veröffentlichen, sondern um mir meinen Alltag etwas erträglicher zu machen und aus dieser Einsamkeit irgendwie herauszukommen. Und ich habe dann angefangen, eben diese Fortsetzungsgeschichten zu schreiben. Ich glaube, 10 oder 12 waren das. Die sind auch bebildert worden mit den Zeichnungen meines Mannes. Der war ja Maler und hat meine Mutter sehr oft gezeichnet. Und da habe ich unheimlich viele tolle Reaktionen bekommen. Anrufe und so weiter. Und daraufhin ist ein Verleger, also der Promedia Verlag, wo das Buch erschienen ist, zu mir gekommen und hat gesagt, magst du nicht ein Buch machen? Und so bin ich zu einem Buch gekommen. Ja, also ich habe das nicht vorgehabt, aber ich habe es gemacht. Und das Buch ist 2008 rausgekommen, glaube ich, oder? Und ich bin immer noch damit unterwegs, wie jetzt. Ja, also es ist schon in der 3. Auflage erschienen. Und es war mir sehr, sehr wichtig, nochmal diese ganze Pflegesituation im Nachhinein im Kopf zu verarbeiten oder so. Das war für mich schon auch so ein Abschied nehmen, aber auch ein Reflektieren, woran es mangelt in dieser ganzen Pflege. Also ich bin mittlerweile auch unterwegs auf Vorträgen von unterschiedlichen Institutionen, die meinen, das ist wichtig, so ein Buch in so einer leichten Form zu schreiben, die nicht nur ganz tragisch und traurig ist und die so aus dem Alltagsleben kommt, weil theoretisches Material gibt es, glaube ich, genug dazu.
Das Buch heißt Alter Vogel Flieg, Tagebuch einer pflegenden Tochter, erschienen im Promedia Verlag. eine Empfehlung an alle, die selber davon betroffen sind oder auch an andere, weil es einfach lustig zu lesen ist und spannend zu lesen ist. Ich bedanke mich bei Bärbel Danneberg für das Gespräch. Ich bedanke mich außerdem beim Techniker Martin Leitner.
Ja, ich bedanke mich auch.